Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel mit Birgit Kolkmann.
Und dazu herzlich willkommen. Eine ultrarechte religiöse Regierungskoalition, Massenproteste gegen die umstrittene Justizreform. 75 Jahre nach der Staatsgründung erlebt Israel politische Unruhen wie nie zuvor. Dieses Mal droht kein Feind von außen, die Demokratie zu kippen. Die Gefahr kommt dieses Mal von innen und spaltet die Gesellschaft. Das möchten wir heute diskutieren mit Tamar Amadal, israelisch-deutsche Historikerin, Markus Bickel, Journalist und Redaktionsleiter der Sicherheits- und Verteidigungspolitischen Redaktion von Table Media und Kerstin Müller von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Die frühere Staatsministerin im Auswärtigen Amt für die Grünen ist dort langjährige Beraterin. Frau Amadal, an Sie die erste Frage. Spielt Regierungschef Netanjahu mit dem Feuer im Augenblick?
Ja, in der Tat. Netanjahu versetzt die israelische Demokratie und das israelische Staatsprojekt in seine akuteste Krise der Geschichte. Aber dies ist die Kehrseite der Sinnkrise des zionistischen Staatsprojektes. Es hängt alles zusammen von meinen Begriffen. Die Regierungskrise der letzten 5 Jahre, der Konflikt um Palästina und Israel und auch die sogenannte Netanjahu-Krise. Also Ausdruck dieses Bruches ist die Massendemonstrationen, wie Sie das jetzt gerade erwähnt haben. Also die Spaltung der Gesellschaft erreicht heute einen qualitativen neuen Höhepunkt. Manche reden von Weimarer Verhältnisse. Ich halte diesen Vergleich nicht für übertrieben. Ich sehe hier eine echte Zäsur im Gange.
Was könnte denn der Preis sein für die ultrarechte Politik, Markus Bickel? Unruhige Zeiten bis hin zum Bürgerkrieg womöglich?
Staatspräsident Herzog hat vor einem Bürgerkrieg gewarnt. Das zeigt, wie angespannt, wie gefährlich die Situation ist. Die Zahlen des letzten Jahres zeigen, dass so viele Palästinenserinnen und Palästinenser getötet wurden auf palästinensischem Gebiet, vornehmlich durch Kräfte der IDF, der israelischen Armee, wie seit 2005, wie seit Ende der zweiten Staatenintifada nicht mehr. Insofern sicherheitspolitisch betrachtet ist die Gewalt schon da und die Gefahr einer Eskalation jetzt auch zu den Feierlichkeiten von 75 Jahren Staat Israel. Und die palästinensische Seite erinnert ja an die Vertreibung von Hunderttausenden auch im Frühjahr und Sommer 48, und das birgt unheimliches Konfliktpotenzial.
Kerstin Müller, auch die jüdische Diaspora wendet sich zunehmend ab von dieser ultrarechten religiösen Regierungspolitik. Kritik kommt von den eigentlichen Sicherheitsgaranten Israels, vor allen Dingen von den USA. Müssen sich auch Europa und Deutschland neu positionieren?
Das sehe ich erstmal nicht so, weil die Europäer sind ja sowieso schon sehr kritisch und das ist auch immer wieder eine Steilvorlage für die Rechtsregierung. Je kritischer Europa, desto europafeindlicher ist man und kann da schön in den Innern einsetzen. Also ich stimme zu, dass das sicherlich eine der tiefsten Krisen ist, vor dem das Land steht. Das Land ist tief gespalten, auch das sehe ich so. Aber ich möchte sagen, es hat auch was Positives, denn noch nie waren so viele Menschen auf der Straße und zwar seit 16 Wochen, seit mehr als 16 Wochen demonstrieren Hunderttausende auf den Straßen. Das zeigt, wie stark Israels Demokratie eben auch ist und dass die demokratischen Kräfte, die eben die ursprünglich zionistische Idee eines demokratisch-jüdischen Staates weiter verfolgen, dass die eben sehr stark ist. Es sind eben auch moderate religiöse Kräfte, auch sogar moderate Ultraorthodoxe und so auf der Straße. Also nicht nur das klassische, sagen wir mal, Mitte-Links-Lager und die gesamte Opposition. Und insofern steckt die Regierung doch in einer Zwickmühle, zumindest Netanjahu. Also macht er einfach weiter mit dieser Rechtsregierung, um, ich sag mal, sein eigenes Haupt zu retten. Ja, es geht ja im Grunde genommen darum, dass er den Strafverfahren entgehen will. Oder gibt er eben den Forderungen der Demonstranten nach, dann verliert er wahrscheinlich seine Regierungskoalition und dann stehen wieder Neuwahlen ins Haus. Aber es zeigt auf der anderen Seite eben auch, die Demokratie ist stark und das ist eben auch etwas sehr Positives. Ich glaube, dass auch diese Krise vorübergehen wird. Das Land wird in der Lage sein, diese Krise zu lösen.
Frau Amadal. Es ist eine gute Frage, ob die Demokratie stark genug, um aufrechtzuerhalten, oder ob Netanjahu tatsächlich die Demokratie abschaffen wird. Also Sie vergessen den Rechtsruck in der israelischen Gesellschaft. Seit 2 Jahrzehnten ist es ein Prozess, der man nicht unterschätzen darf. Und damit hängt das zusammen, dass der Netanyahu so lange an der Macht geblieben ist und so lange die rechtsradikalen Regierungen, also es ist jetzt nicht die erste Regierung, die rechtsradikal ist, also wir reden schon seit 2015 von einer Regierung, die ausdrücklich die Palästina-Frage aufheben wollte und den Konflikt ausdrücklich nicht lösen wollen.
Das ist jetzt eine sehr klassische Haltung, rechts-links daran festzumachen, ob man pro Zwei-Staaten-Lösung ist oder nicht. Dieser Mainstream hat sich ja verändert in Israel und das ist ja auch nicht unbedingt die allgemeine Meinung. Ich glaube in der Tat daran, dass das Land in der Lage ist, daraus was zu machen, weil diese große Mehrheit, die dort auf der Straße ist, und viele kenne ich ja auch davon, man hat mit denen gesprochen, die werden kämpfen. Vor den Feiertagen stand das Land vor einem Generalstreik. Das Militär, und zwar Fliegerstaffel und Bodenmilitär und so weiter, haben gesagt, wir kommen nicht mehr zum Dienst. Das heißt, es gab ein akutes Sicherheitsproblem, weshalb der Verteidigungsminister gesagt hat, wir müssen jetzt hier mal was ändern. Das geht so nicht weiter. Daraufhin hat Netanyahu ihn gefeuert. Also die Demonstranten demonstrieren nicht so, sondern sie haben eben jetzt auch schon diesen Stopp erreicht. Die letzte Regierung, auch da möchte ich Ramadal korrigieren, war nicht einfach eine Rechtsregierung. Die war eine sehr interessante. Da war das erste Mal historisch gesehen eine arabische Partei dabei. Die Meretz-Partei, eine linke Partei, war dabei. Avoda, die Arbeiterpartei. Eine zentristische Partei, die vertritt der Lapid. Und dann eben auf der anderen Seite eben auch Yamina, die Nationalreligiösen, eine Koalition gegen Netanyahu, die, soweit ich das analysiere und andere ja auch, andere Experten, die dem Land sehr gut getan hat, die aber leider zu wenig Zeit hatte. Aber es war nicht eine Rechtsregierung. Also diese pauschale Urteil, da war es sowieso alles rechts, deshalb ist Hopfen und Malz verloren, dem möchte ich entschieden widersprechen.
Frau Müller sprach gerade davon, dass die Mehrheit auf die Straße geht, auch gegen die Justizreform. Markus Bickel, ist das wirklich die Mehrheit oder ist aus Ihrer Sicht Israel doch auf dem Weg in eine theokratische Diktatur?
Auf dem Weg ist es keinesfalls. Eine theokratische Diktatur stört nicht zu befürchten. Das ist das Tel Aviver Bürgertum größtenteils, was auf die Straße geht. Es geht landesweit auf die Straße, aber es ist keine linke, sondern eine sehr zentristische Bewegung. Sie, Frau Müller, haben genannt auch die Reservisten, die Armee, der Hightech-Sektor. Also das sind durchaus...
Sogar der Geheimdienst der Mossad hat sich geäußert.
Auch der hat sich laut der geleakten Papiere geäußert, aber es ist...
Oberste Richter, Staatsanwälte sind auf der Straße, also...
Es ist der Kern des demokratischen Staates. Drum bin ich durchaus auch optimistisch, dass die israelischen Demokratinnen und Demokraten ihre Demokratie verteidigen werden. Zu der Frage, wie rechts ist diese Regierung? Die rote Linie, die Netanyahu überschritten hat, ist, dass er rechtsextreme Bündnispartner ins Kabinett geholt hat. Das ist die Zäsur. Er ist ja in bestimmten Fragen Teil dieser internationalen autoritären Bewegung, Nähe zu Orban, auch Nähe zu Bolsonaro in Brasilien. Und da gehen diese regierenden Teufelspakte mit Kräften, die rechter sind als Netanyahu. Netanyahu ist nationalkonservativ, so wie sein Likud, aber seine Koalitionspartner Smotrich, Ben-Gvir, kann man auch politologisch korrekt als rechtsextrem bezeichnen. Und das ist die Zäsur und die wird möglicherweise zu den 6. Neuwahlen in 5 Jahren bald führen.
Hat der Netanyahu ganz bewusst die Spaltung der Gesellschaft vorangetrieben? Frau Amadei vielleicht zunächst?
Ja, also ich glaube schon, dass das seine Machtstrategie, wie er mit der Gesellschaft, die er kennt seit 3 Jahrzehnten, umgeht. Er wusste, die Rechtsparteien zu einem Block zu machen und deren Unterstützung immer wieder zu bekommen, um wieder gewählt zu werden. Also das ist seine kluge Strategie, wie er über die 3 Jahrzehnte hinweg das geschafft hat. Die Rechten, also die russischen Parteien, die Orthodoxen, die Nationalreligiösen und jetzt, wie erwähnt wurde, die religiösen Zionisten. Also das heißt, er hat es bislang schon gut hinbekommen, nur ist die Frage, ob sie ihn weiterhin unterstützen, sollte er mit der Justizreform nicht durchbringen.
Frau Müller, Sie haben gerade ein bisschen den Kopf geschüttelt, als ich fragte, hat er das bewusst vorangetrieben, die Spaltung?
Ja, das ist ja nicht in seinem Interesse. Was hat er denn davon, wenn die Gesellschaft gespalten ist? Ich glaube, ganz nüchtern, der hat einfach Eigeninteressen. Der will seine eigene Existenz retten. Das hat ja zu dieser extremen Regierung geführt. Ich stimme Herrn Bickel ja voll und ganz zu, dass da eben auch die Grenzüberschreitung ist. Und das hat er gemacht, weil er, hat er schon reingebracht, sozusagen das Recht so ändern wollte, dass er sozusagen wegen der Korruptionsfälle nicht irgendwann verurteilt wird und dann nicht mehr Premierminister sein könnte. Und das ist das einzige Interesse, was er hat, glaube ich. Und natürlich an der Macht zu bleiben. Also er hat seit dem ersten Tag der letzten Regierung, die meines Erachtens dem Land, wie gesagt, sehr gut getan hat, diese große Koalition, diese Anti-Netanyahu-Koalition, seit dem ersten Tag deshalb auch versucht, Abgeordnete rauszukaufen. Was ich sehr wichtig finde, war der Hinweis auch hier von Herrn Bickel, dass Israel hier nicht alleine steht mit dieser Entwicklung. Wir haben sie mit Trump gesehen in den USA. Das ist eine ganz ähnliche Geschichte. Auch dort ist man an den obersten Gerichtshof als erstes dran gegangen. Auch dort hat man gesagt, konservative Richter werden jetzt in alle Zivilgerichte gesetzt. Auch dort ging es Trump um die eigene Nase, um die eigenen materiellen, ganz knallhart Interessen. Oder auch im Vergleich mit Ungarn, da wurde ja auch sofort das Justizsystem, da ging es auch immer nicht die Axt, die Rechte weltweit legt sozusagen die Axt an das Justizsystem und an die Medien, an die Pressefreiheit. Das ist ja auch die Befürchtung in Israel, hat ja eine sehr lebendige Medienlandschaft. Das ist natürlich auch die Befürchtung, wird ja auch thematisiert. Wenn wir die jetzt so machen lassen, dann ist das erst the first step, der erste Schritt. Auch deshalb, glaube ich, werden die doch ziemlich dranbleiben.
Nun haben Sie die USA gerade erwähnt, Frau Müller, Markus Bickel, die USA haben Checks and Balances. In der israelischen Verfassung, die ja nicht mal geschrieben ist, steht es gar nicht drin.
Drum ist der Aufschrei ja auch so groß, weil die an die Gewaltenteilung angelegte Axt, das stört die Demokraten und Demokratinnen. Das wollen sie nicht. Sie wollen in diesem System ohne Verfassung mit 12 Nationalgesetzen, die bestimmte Sachen regeln, aber nicht so klar wie bei uns im Grundgesetz. Und dass dagegen bis zu viele hunderttausend Menschen auf die Straße gehen, finde ich auch nochmal hervorzuheben, wie beachtlich das ist. Wenn hier im Bundesverfassungsgericht eine Partei versuchen würde, die Richterzusammenstellung anders zu sortieren, würde ich mich wundern, wenn Millionen Deutsche deswegen auf die Straße gehen. Das ist hervorzuheben und ich glaube, es ist tatsächlich, weil das teilweise so schwer zu verstehen ist, diese Justizreform, was da geändert werden soll. Da ist wirklich die Interessensüberschneidung von Netanyahu die, dass er wegen 3 Korruptionsfällen angeklagt ist. Eines dieser 5 Gesetze, die da durch die Knesset sollen, betrifft das. Da will er freien Weg. Und um das zu erreichen, nutzt er die Interessensüberschneidung mit den Nationalreligiösen, mit den Rechtsextremen, die an die Justiz wollen, weil sie ein Land ohne judikative Kontrolle wollen. Das ist ihr Gesellschaftsbild.
Genau, es ist aber ein
Das Ziel ist, einen mehrheitlich jüdischen Staat zu bewahren, aber nicht demokratisch, sondern undemokratisch.
Ja, und man darf auch nicht vergessen, dass wir hier mit einer Okkupation, die inzwischen etabliert ist, und Militarisierung der Gesellschaft, die auch etabliert ist. Und das wollen die Rechtsradikalen aufrechterhalten. Die wollen die Okkupation aufrechterhalten.
Und ausweiten.
Und ausweiten.
Das ist ja nun genau ein Punkt, weshalb sich auch Joe Biden höchst kritisch und ablehnend zu Netanyahu äußert und verhält. Nicht nur die Justizreform, sondern eben auch die Okkupationspolitik. Wo sehen Sie denn jetzt alle zusammen vielleicht überhaupt Lösungsansätze? Da gibt es ja den Vorschlag von verschiedenen jüdischen Intellektuellen, israelischen Intellektuellen, eine Konföderation zu machen. Konföderation oder Zweistaatlichkeit, das sei der einzige Ausweg.
Tatsächlich, ja. Aretz steckte heute einen großen Artikel zum Thema Trennung zwischen dem ersten Israel und dem zweiten Israel, also zwischen Jehuda und Israel. Und will man damit sagen, das ist wahrscheinlich, die Spaltung ist so groß, dass es wahrscheinlich unüberbrückbar ist oder sei. Und daher denkt man jetzt neue Konzepte, aber für die innerisraelische und innerjüdische Konfrontationen, nicht für die Palästina-Frage oder für die Beziehung zwischen Israelis und Palästinenser. Das Problem ist noch immer akut da. Und vielleicht kann ich Frau Müller recht geben, dass es eine Chance ist, diese große Krise, wenn die israelische Politik und Gesellschaft das dahin bringt, also dieses konflikthafte politische System zu überwinden und auch irgendwie das endlich mal ein Wegfinden, entweder per Zwei-Staaten-Lösung oder ein Staat, es ist eigentlich egal, Hauptsache ist, wird wieder eine politische Lösung und nicht nur beim Okkupation und Militarismus und Dauerkrieg und auch Dauerterrorismus zu bleiben.
Mhm. Frau Müller, was würden Sie präferieren? Konföderation, also eine Form von Kooperation, die dann Vorrang hat vor Abgrenzung, oder eine Zweistaatlichkeit?
Also erstmal sind wir jetzt gesprungen von der Demonstration und der Spaltung der Gesellschaft, die sich darum dreht, wie demokratisch soll dieses mehrheitlich-jüdische Land verfasst sein. Man muss eben erstmal feststellen, nüchtern feststellen, analysieren, dass es hier nicht, also dass es den meisten Demonstranten nicht um diese Frage friedliche Lösung mit den Palästinensern geht. Das ist, soweit ich das beobachte, Bickel stimmt mir zu, nicht das Thema. Was nicht heißt, dass es sozusagen im Zuge dieser ganzen Debatte und was kommt danach, weil das Ende ist, glaube ich, offen. Niemand von uns kann vorhersagen, wo das endet. Das wissen Sie, glaube ich, selbst nicht dort vor Ort. Dass nicht diese Frage auch kommen wird, weil ein Stück weit ist es natürlich verknüpft. Man könnte sagen, es ist aber wirklich kompliziert gedacht, man könnte sagen, ein Stück weit schlägt die jahrzehntelange Besatzung oder die ungelöste Frage mit den Palästinensern zurück auf das Kernland. Warum? Die Rechten sind drittstärkste Kraft geworden, vor allen Dingen mit den Stimmen der Siedler und Siedlerinnen in den besetzten Gebieten und mit Teilen des Militärs, das sich eben auch verändert hat. Das sozusagen, da waren ja eigentlich immer sozusagen die überzeugten demokratischen Zionisten, muss man auch sehen, ganz anders als jetzt in unserem Verständnis vielleicht. Das hat sich dort auch ein bisschen verändert. Es gibt auch religiöse Einheiten inzwischen. Schlägt sozusagen zurück und ja, ob es ein Aufwachen geben wird. Zu Ihrer Frage, was präferiere ich? Ehrlich gesagt ist das ziemlich egal, was ich präferiere oder wir hier, sondern aus meiner Sicht, das ist auch mein demokratisches Verständnis, entscheiden das die Menschen vor Ort. Dass es eine Lösung, einen friedlichen Ausgleich mit den Palästinensern in der Zukunft geben muss, das steht, glaube ich, außer Frage.
Das sagen wir aber schon seit wie vielen Jahrzehnten?
Richtig, aber wir haben da doch nichts zu kamellen. Also da bin ich wirklich der Meinung, das entscheiden die Akteure vor Ort.
Und wir analysieren, wir sprechen darüber, was
genau,
könnte
möglich
sein.
Ich analysiere das so, dass das strikte Trennungsdogma, also Oslo, dass das in beiden Teilen der Gesellschaft im Grunde genommen keine Mehrheit mehr hat oder dass die jedenfalls abnimmt, auch in den Umfragen. Das muss man auch nüchtern sehen. Wir haben es mit einer Staatenrealität zu tun, 200.000, 300.000 Siedler und Siedlerinnen. Ich sehe nicht die politischen Kräfte auf der israelischen Seite, die hier einen Rückzug organisiert. Wer soll das sein? Wir haben auf der palästinensischen Seite auch die verpassten Gelegenheiten. Wir haben ja gar keinen Partner. Also wir haben eine Fatah-Regierung, die auch keine Zustimmung mehr oder so wenig Zustimmung in der Bevölkerung hat. Und Hamas, die immer stärker wird. Also die sich auch nicht einigen können. Wo soll es eigentlich hingehen? Und es gibt eben auf beiden Seiten Akteure, mit denen habe ich zum Beispiel als Leiterin der Böll-Stiftung zusammengearbeitet in meiner Zeit bis 2018.
In Tel Aviv.
In Tel Aviv, genau. Die arbeiten an, die haben ein Modell entwickelt, ja, Two States in One Homeland, also zwei Staaten in einem Heimatland, anknüpfend an die Zwei-Staaten-Lösung. Aber eben zum Beispiel schlagen sie vor, dass Jerusalem die ungeteilte Hauptstadt beider Völker bleibt. Anders als Oslo. Ja, sie schlagen vor, dass wir die Ein-Staaten-Realität im Grunde genommen gestalten und es nicht den Rechten überlassen, hier sozusagen Menschen zweiter Klasse zu schaffen, was nach der rechtsextremen Vorstellung ja der Fall wäre. Sondern dort wird vorgeschlagen, dass die auf der palästinensischen Seite leben, müssen sich entscheiden, wählen sie in Israel oder wählen sie in Palästina. Man muss sich auch in der Staatsbürgerschaft entscheiden. Aber man schafft sozusagen ein Modell, in dem alle Menschen, die in diesem Gebiet leben, gleiche Rechte haben. Und das ist, glaube ich, die Kernfrage. Wir werden nicht entscheiden, ob es die strikte Trennung noch geben wird, was ursprünglich Oslo natürlich eine Lösung gewesen wäre. Zwei Völker für zwei Staaten. Das werden wir, glaube ich, nicht entscheiden. Ich habe politisch Zweifel, ob das kommen wird, große Zweifel. Aber ich bin natürlich weiterhin für eine demokratische Lösung. Also so oder so müssen wir Kräfte unterstützen, dann eben die, die die Einstein-Realität demokratisch gestalten wollen.
Markus Bickel, Sie waren auch Büroleiter einer Parteistiftung in Tel Aviv nach der Zeit von Kerstin Müller und dann für die Rosa-Luxemburg-Stiftung. Wenn Frau Müller nun gerade innerhalb dieser Einstaatlichkeit argumentiert, dann geht es doch in Richtung Konföderation, wo ein Interessenausgleich da ist, wo man nochmal nicht auf Reset drücken kann, aber sagen kann, also alle Siedler kriegen wir da nicht raus aus den besetzten Gebieten. Wir müssen irgendwelche anderen Möglichkeiten des Ausgleiches finden. Welche Rolle spielen übrigens im israelischen Parlament da die, ich glaube, roundabout 10 oder 15 arabischen Abgeordneten?
Das sind drei verschiedene Stränge, die zusammenzubringen bei diesem Thema Israel immer sehr schwierig ist. Ich glaube, das Erste, was ich sagen würde, ist zurückzublenden, 30 Jahre Oslo-Verträge. Da fing der Traum von der Zwei-Staaten-Lösung an, auf eine international vermittelte, unterstützte Regelung zwischen Israelis und Palästinensern. Wenn wir jetzt 30 Jahre nach vorne zoomen, Frau Müller hat es beschrieben, gibt es weder auf israelischer, palästinensischer Seite noch Mehrheiten in der Bevölkerung noch Kräfte in den Regierungen, die diese Zwei-Staaten-Lösung in dieser alten Form wollen. Insofern ist es tatsächlich eine gewisse akademische Diskussion, ob man Konföderation, Föderation, Einstaaten, Zwei-Staaten-Lösung will. Ich glaube, das Prinzip für demokratische Kräfte, an Menschenrechten interessierte Kräfte, an einem der Ende der Besatzung, die ja völkerrechtswidrig ist, auch das ist festgehalten, für diese Kräfte ist Gleichheit als Prinzip, gleiche Rechte für alle. Und da haben die arabischen Bewohner Israels in den letzten 3-4 Jahren einige Schläge erfahren müssen, die auch diesen innerisraelischen Prozess zwischen den 2 Millionen arabischen Bewohnern und den 8 Millionen jüdischen sehr schwer zu gestalten machen. Und die arabischen Parteien hatten ein Jahr, wo sie an der Regierung beteiligt waren. Jetzt sind sie draußen und ich empfinde das auch als Rückschritt. Aber das ist die Entscheidung auch der Mehrheit der Wählerinnen gewesen, eine Regierung mit rechtsextremen Parteien, die dezidiert keine Zwei-Staaten-Lösung, sondern Annexion von Gebieten in der Westbank haben wollen und die auch in Israel eine Gesellschaft wollen, in der arabische Bewohnerinnen weniger Rechte als die jüdischen haben. Ich glaube, das ist das Gesellschaftsbild, das dahinter steht. Und das hat nichts mehr von dem zu tun, was 1993 der Traum war, auch der internationalen Gemeinschaft.
Vielleicht könnte man hier gleich das Nationalstaatsgesetz ins Gespräch bringen von 2018 unter Netanyahus rechtsradikalen Regierung erlassen. Und das ist ein Gesetz, das mehr oder weniger das festschreibt, die Verhältnisse, die Sie jetzt gerade beschrieben haben. Also das ist ganz, ganz wichtig, um zu verstehen, dass man nicht nur in Richtung Lösung, politische Lösung des Konfliktes hingeht, sondern sogar auch die israelische Demokratie jetzt in Gefahr bringt. Also auch die Demokratie für Juden oder für die wenigen Araber, die einige Rechte noch hatten, auch die kommt jetzt in Gefahr. Und deswegen ist die jetzige Krise, die seit 3-4 Monaten anläuft, ist wirklich eine Zäsur und eine Wende, die man beachten muss.
Ein gemeinsames neues Staatsziel vielleicht zu beschreiben oder ein gemeinsames auch historisches Narrativ zu finden, dürfte ja auch nochmal schwer sein. Denn das, was diese Woche von den Israelis gefeiert wurde, nämlich die Staatsgründung, ist für die Palästinenser die große Katastrophe, nämlich die Erinnerung an Vertreibungen von 700.000 Menschen. Ich weiß nicht, wie viele Dörfer, ich glaube 400 Dörfer palästinensische, 400 wurden zerstört damals. Solange dieses immer noch als Katastrophe empfunden wird, und zwar jeden Tag wiederbelebt durch Diskriminierung, Besatzung oder eben Kämpfe, dann kann sich da doch nichts bewegen, oder Frau Madal?
Ja, also deswegen würde ich sagen, also um das Problem oder die Palästina-Problem zu lösen, müsste die Israelis jetzt längerfristig gedacht die Palästina-Frage und den Konflikt politisieren. Das wäre das eine. Das andere wäre, die Konfliktgeschichte aufzuarbeiten. Und das ist das, was definitiv fehlt in der israelischen Gesellschaft, um zu verstehen, was in den letzten 75 Jahren tatsächlich geschah. Denn die Nakba ist punktuell 48, 49 geschehen. Aber was danach kam, war eine Fortsetzung der Katastrophe für die Palästinenser. Weil bis heute wissen sie, dass sie noch immer ihre Unabhängigkeit nicht bekommen haben und auch in der nächsten Zukunft nicht bekommen werden.
Also ich will ja, gut, wir haben irgendwie immer als Deutsche die Kunst, wir reden über Israel und dann reden wir doch über die Palästinenser. Das ist irgendwie auch so ein bisschen seltsam. Aber wenn das nun jetzt so der Fall ist, möchte ich einen historischen Punkt einbringen. Vor der Staatsgründung gab es einen UN-Teilungsplan zur Lösung der arabisch-jüdischen Frage. Damals hat man noch nicht von der palästinensischen Frage gesprochen. Und die UN hat einen Teilungsplan vorgelegt und den hat die israelische Seite angenommen und die arabische Seite abgelehnt. Aus meiner Sicht ist das der größte historische Fehler, den die arabische Seite jemals gemacht hat. Mit der Staatsgründung, Ausrufung des israelischen Staates gab es den ersten Überfall der arabischen Länder auf Israel. Danach kamen noch viele andere im Sechstagekrieg 67, im Yom Kippur-Krieg in den 70er Jahren. Also immer die arabischen Länder haben Israel überfallen. Israel hat sich militärisch gewehrt und sein Staatsgebiet oder das besetzte Gebiet vergrößert. Also da muss immer, wo ist die Henne, was war zuerst die Henne oder das Ei? Also hier gibt es Verantwortung, große Verantwortung auf beiden Seiten, dass dieser Konflikt, arabisch-israelisch, heute palästinensisch-israelische Konflikt, noch nicht gelöst ist. Jetzt ist dort eine nationalstaatliche Bewegung draus entstanden.
Aber das ist das, was ich meine.
Ja, weil das finde ich immer schade, Konflikt, dass Sie das nicht erwähnen. Verstehen Sie? Sie reden von der Nakba, aber Sie reden nicht davor, was vor der Nakba war. Das entschuldigt natürlich die Nakba nicht.
Und ich rede auch, was danach war. Das ist natürlich.
Ja, da redet man gerne drüber, aber eben nicht immer das, was davor war. Deshalb habe ich diesen Punkt jetzt nochmal gemacht. Sicherlich wäre eine Aussöhnung wichtig, aber total unrealistisch. Das ist ja überhaupt kein Thema. Es wird Herr Bickel bestätigen.
Aber das wollen wir ja das verstehen. Warum das unrealistisch ist.
Warum? Das hat, glaube ich, viele Gründe.
Weil das Konfliktnarrativ der Israelis ist genau das, was Sie
Und weil das Konfliktnarrativ der arabischen
Seite...
Bitte,
lassen Sie sich gegenseitig ausreden. Das ist
also, weil ja die arabische Seite hat ja auch immer das Narrativ und tut mir leid, Sie übernehmen das gerade so ein bisschen. Die Israelis sind schuld. Das ist falsch. Das ist einfach falsch. Also das teile ich, das ist historisch auch nicht belegbar. Für das, was wir an Konfliktsituationen dort eben haben, gab viele Friedensinitiativen auch ja danach, auch nach Oslo ja nochmal. Wir denken an Clinton, wir denken zuletzt nochmal Obama, Kerry. Alles immer aufgrund der Parameter, die in Oslo dann gesetzt wurden. Viele verpasste Gelegenheiten und eben auch die palästinensische und dann dahinter stehende arabische Länder haben Lösungsvorschläge aus der Hand geschlagen, wo man heute schon weiter, viel, viel weiter sein könnte. So jetzt.
Darf ich an der Stelle mal kurz, Stelle würde ich kurz einhaken, die Politikerinnen und die Historiker noch mal mit dem Journalisten konfrontieren. Wie beurteilen Sie das, Herr Bickel? Keine Lösung in Sicht?
Das kann ich unterschreiben für die nächsten 5 bis 25 Jahre. Keine Lösung in Sicht.
Wie ist Weiterleben möglich?
Es wird mit Konflikten weitergehen. Es ist ja auch in der israelischen Gesellschaft, die Demonstrationen sind ein produktiver Ausdruck von Konflikt, solange sie gewaltfrei bleiben. Aber es gab 2021, glaube ich, den Schreckmoment auch für die jüdisch-israelische und die arabisch-israelische Gesellschaft, als es ethnische Zusammenstöße in binationalen Städten gab. Und ich glaube, das hat die Gaza-Kriege, so zynisch das klingen mag, sind die Israelis leider mittlerweile gewöhnt. Die kommen alle 1 bis 4 Jahre. Die Gewalt in der Westbank, ich fand Ihren Begriff, Frau Müller, von dem Bumerang-Effekt, dass nach 50, 60 Jahren Besatzung, das hat Franz Fanon, ein Kolonialismustheoretiker, beschrieben, für Frankreich, das, was an Gewalt in den Kolonien in Algerien passierte, schlug irgendwann nach Frankreich zurück. Auch dort wurden Demonstrationen von Algerierinnen und Algeriern gewaltsam niedergeschlagen. Und diese Gewalt, die die israelische Armee seit 55 Jahren als Besatzungsmacht in den palästinensischen besetzten Gebieten ausübt, schlägt zurück auf das Verhältnis zwischen Palästinensern und Juden in Israel. Und drum werden die Jahre konfliktreich bleiben. Aufgabe von Politik ist es, in geregelte Bahnen zu lenken. Und da haben sich, glaube ich, die Linken, die demokratischen, die an Menschenrechten orientierten Parteien wie Meretz, eine Partnerpartei der Grünen hier, Avoda, die Arbeitspartei mit den Sozialdemokraten in Deutschland verbündet, die sitzen in der Knesset. Von 120 Abgeordneten gibt es noch 10 Sozialdemokraten. Es gibt leider keine Meretz mehr, die sind bei der letzten Wahl rausgefallen. Aber auch das ist Ausdruck dieser Illusion, dass dieses Israel, was 48 demokratisch, zionistisch, sozialistisch ja fast schon gegründet wurde, immer noch dasselbe sei heute. Es ist das nicht mehr. Und wie die Politik das geregelt kriegt, das versucht sie, aber es ist reich an Konflikten.
Markus Bickel hörten Sie gerade. Er ist Journalist und Redaktionsleiter der Sicherheits- und Verteidigungspolitischen Redaktion von Table Media, war auch Nahostkorrespondent für die FAZ in Kairo seinerzeit. Er diskutiert im Wortwechsel von Deutschlandfunk Kultur zum 75. Jahrestag der Staatsgründung Israels mit der ehemaligen Staatsministerin im Auswärtigen Amt, Kerstin Müller, Nahostexpertin, und der israelisch-deutschen Historikerin Tamar Amardal. Ich würde gerne noch mal versuchen zu eruieren, ob es jetzt durch die aktuelle Situation der Demonstrationen, Konflikt um die Justizreform, Besatzungspolitik nicht auch einen Druck geben kann, der entsteht dadurch, dass Schaden angerichtet wurde. Wirtschaftlicher Schaden, diplomatischer Schaden, sicherheitspolitischer Schaden. Israel steht doch mit dieser Politik mehr mit dem Rücken an der Wand, wenn sich Partner wie die USA. Könnte dieser Druck, also der Schaden, der entsteht, eine Bewegung bringen in die Regierungspolitik, Frau Müller?
Also ich würde das jedenfalls nicht ausschließen. Wie gesagt, ich halte es tatsächlich für eine offene Frage. Ich würde mir heute nicht anmaßen, wo diese Demonstrationen enden. Ich glaube, dass die Menschen sehr entschlossen sind. Das hat man an diesem Moment des Generalstreiks, also Generalstreik, das mit den ökonomischen und sicherheitspolitischen Risiken, wo ja dann eben auch Mitglieder der Rechtsregierung gesagt haben, stopp, wir müssen hier einhalten, aber wohin das führt? Das ist, glaube ich, eine offene Frage. Ich will noch einen weiteren Punkt nennen, der vielleicht Netanyahu an der Stelle zum Umdenken bringen könnte, aber auch da. Es geht, wie gesagt, bei ihm geht es ja um alles. Nicht? Er will diese Strafverfahren eben vermeiden. Ich möchte aber doch noch eine andere Entwicklung, nämlich die Abraham-Abkommen. Das sind ja Abkommen der israelischen Regierung mit Teilen der sunnitischen Staaten der Region, der VAE, Bahrain, Sudan. Andere sind sozusagen angedockt, wie Ägypten zum Beispiel. Oder es gibt ein trilaterales Projekt, Wasserprojekt mit Jordanien, wo Jordanien mit on board ist. Das ist eigentlich ein, aus meiner Sicht, außenpolitisch gesehen, eine sehr interessante Entwicklung, sozusagen Normalisierung mit den sunnitisch-arabischen Staaten. Und zwar, jetzt kommt wieder der Punkt, ohne dass es einen palästinensischen Staat gibt. Also man muss sehen, das ist noch eine weitere Bedingung, die im Grunde leider gegen eine Realisierung der Zwei-Staaten-Lösung spricht, nämlich dass die arabischen Länder ja auch immer mehr von der Fahne gehen. Also zuletzt hat der saudische Kronprinz gesagt, also man habe wunderbare Beziehungen mit Israel und die Palästinenser sollten jetzt mal zusehen, dass sie da diese Frage gelöst kriegen. Hintergrund ist der gemeinsame Feind Iran, also der sunnitisch-schiitische Konflikt, der ja jetzt seit vielen Jahren die Region wesentlich stärker prägt und der den israelisch-palästinensischen Konflikt in den Hintergrund gedrängt hat. So, jetzt in der Situation, wo es eben wieder mehr Konflikte im Westjordanland gibt, hat zum Beispiel Saudi-Arabien, das potenziell der nächste Partner für die Abraham-Abkommen wäre, also Teil der Normalisierung zu werden, gesagt, ja, wir machen uns jetzt extreme Sorgen und das geht so nicht weiter. Weil natürlich gerade Saudi-Arabien, die Saudi-Arabische Friedensinitiative 2002, Normalisierung gegen einen palästinensischen Staat, die stehen noch stärker in der Pflicht wie andere sunnitisch-arabische Länder. Das ist schwierig, weil Netanjahus politisches Ziel neben sozusagen diesem Feind Iran war, die Abraham-Abkommen zu stärken, das hat er auch nochmal erklärt, und hier vor allen Dingen Saudi-Arabien an Bord zu bringen. Wenn die aber so weitermachen und er sich von seinen Rechtsextremen am Nasenring durch die Arena führen lässt und überzieht, was gemacht wurde, dann glaube ich, besteht sogar die Gefahr, dass das, was er schon errungen, schweige denn, dass Saudi-Arabien an Bord käme, dann besteht eben sogar die Gefahr, dass was geschaffen wurde, dass das auf Eis gelegt wird, dass das sozusagen, das hat nämlich eine sehr große Dynamik entwickelt, zerstört wird. Und das sind alles so Dinge, Punkte, die hinzukommen, die ich noch hinzuzählen würde, Ihrer Aufzählung, die vielleicht eine neue Dynamik ändern könnten oder sozusagen, ja,
aber
Einhalt.
Einhalt. Das ist viel zu viel erzählt über Gespräche und Abkommen mit Ländern, mit denen Israel keine große Feindschaft hat. Das Problem von Israel ist nicht Saudi-Arabien sondern eher die Palästina-Frage. Also das Problem, das jetzt in Gefahr bringt, die israelische Demokratie zu zerstören. Ja, und insofern, es gehen übrigens nicht nur Demonstranten auf der einen Seite in Israel auf die Straße, sondern wie gestern und noch mehrere Gelegenheiten sind das auch die Neo-Zionistinnen und die Vertreter der Regierung, die gestern so laut gesprochen haben und versichert haben, dass sie mit der Reformjustiz durch weiterbringen und weiterziehen. Also
und darüber hat sich Bibi sehr gefreut bei Twitter.
Richtig.
Ich möchte gerne noch mal ein kleines bisschen zurückführen in der Diskussion. Wir sprachen über Saudi-Arabien und Saudi-Arabien ins Boot zu holen für diese Abraham-Verträge scheint nun wieder schwieriger zu werden, denn Saudi-Arabien hat sich nun ausgerechnet mit Iran wieder angenähert. Markus Pickel, was entsteht da für ein neues Konglomerat, für ein neues Machtgefüge, was vielleicht die anderen Sachen, wie Frau Müller das eben dargestellt hat, auf Eis legen könnte oder kaputt machen könnte?
Es ist schwer, es zu durchschauen, weil es noch so frisch ist. Ich glaube, das ist ein sehr pragmatischer Schritt Saudi-Arabiens, auf Iran zuzugehen. Es wird in der Überzeichnung, die Politik grundsätzlich ausmacht, von Begriffen wie schiitisch-sunnitischer Konflikt, die hegemoniale Rivalität zwischen Saudi-Arabien und Iran, sehr überspitzt formuliert, was auch richtig ist. Es sind regionale Rivalen, aber sie haben auch ein Interesse an Stabilität. Nach mehr als anderthalb Jahrzehnten fast von Kriegen, Aufständen, Revolutionen und Konflikten, der Preis ist zu hoch. Der Preis ist vor allem im Jemen, Saudi-Arabien inzwischen zu hoch. Dort hat Iran Interessen, Saudi-Arabien. Diesen Konflikt wollen sie abdämpfen. Drum gehen Saudi-Arabien und Iran mit Hilfe Chinas da aufeinander zu. Sie haben trotzdem noch genügend andere Konflikte, drum ist es, glaube ich, nur ein Teilschritt. Aber ich finde die regionale Ebene, die Frau Müller in die Diskussion reingebracht hat, immens wichtig, weil das sind Verschiebungen, das wird sich in den nächsten 2 bis 5 Jahren weiter verschieben. Wir wissen nicht genau. Ich finde diese regionale Annäherung zunächst einmal gut, aber wo China mit reingeht, geht es nicht um Stärkung der Vereinten Nationen, es geht nicht um Stärkung von Menschenrechten und es geht nicht um Stärkung von Demokratie. Auch der Ruf nach China als Vermittler im Ukraine-Krieg ist ja ein guter, aber die Grundlage ist eine autoritäre.
Aber Sie wollen zum Beispiel vermitteln zwischen Israelis und Palästinensern.
Haben die Chinesen oder wer?
Die Chinesen, ja, das, haben gerade angeboten, frisch.
Ja, das...
Aber das wird die Akteure vor Ort, glaube ich, nicht sehr interessieren, weil China ist kein Player. Und es gibt auch China-Experten, war neulich in einer Runde, die das so analysieren, sie glauben nicht, dass China die USA in der Region ersetzen werden. Also da muss man dann nochmal für die regionale Entwicklung ergänzen. Es gibt seit einigen Jahren eben, Obama hat es, glaube ich, eingeleitet, diesen Pivot to Asia, also dass die Amerikaner sagen, das ist so eine Region, hatten wir mal extreme Interessen, aber unsere Interessenlage hat sich verändert. Ja. Sie wollen da nicht mehr so stark engagiert sein. Wir ziehen uns schrittweise zurück. Und das ist das, was man erstmal vorwirft den USA, ihr zieht euch zurück, wer kommt hinein? Die Europäer leider nicht, über die haben wir ja heute noch gar nicht gesprochen.
Können wir gleich machen.
Aber erst über die Europäer nicht, sondern jetzt vielleicht die Chinesen. Und dort sagen einige China-Experten, man glaubt nicht, dass China sozusagen so eine Rolle übernehmen wollen in der Region wie die USA. Aber, stimme ich auch wieder Herrn Bickel zu, die Chinesen haben auch wieder knallharte nationale Interessen. Also 40% ihres Öls kommt, oder 60 sogar, ihres Öls kommt aus dem Golf. Und die haben einfach ein Interesse an einer Stabilisierung der Verhältnisse. Und da haben sie ein bisschen angeschoben, das ist ja auch noch kein Frieden zwischen Iran und Saudi-Arabien. Ich glaube, Saudi-Arabien spielt da doppelt. Also einerseits weiter das Bündnis mit den USA, mit den sunnitischen Staaten. Andererseits schadet es ja auch nicht, zum Beispiel eben um den Jemenkrieg endlich mal zu beenden. Wenn man hier auch mal wieder mit Iran spricht, da werden jetzt Protokolle ausgetauscht. Da ist ja noch kein Friedensabkommen oder so etwas geschlossen.
Darf ich an der Stelle mal kurz reingrätschen, Frau Müller? Sie sagten, China ist kein Player in der Region. Andererseits gibt es handfeste Interessen, dass die Region möglichst ruhig ist, weil da viel Öl bezogen wird, also / Tankstelle auch für China.
Ja.
Und dann möchte ich mal kurz 2 Zahlen nennen. Also die USA, die sich natürlich jetzt sehr stark auf den Indo-Pazifik konzentrieren, haben ihr Handelsengagement seit 2019 von 120 auf 80 Milliarden Dollar zurückgefahren, während die chinesischen Zahlen in dem gleichen Zeitraum von 180 auf 259 Milliarden gestiegen sind. Das sind schon handfeste Zahlen, dass das Handelsinteresse, also die Region als wirtschaftlich starke Region, in der China präsent sein will, genauso wie in Afrika und auch in anderen Regionen. Also, dass China da kein Player ist, liest sich aus den Zahlen nicht ab.
Aus den Zahlen liest sich nur ab, dass sie ein ökonomisches Interesse haben.
Ja, mehr ist man
nicht. Aber das heißt ja noch nicht, dass sie politischer Player sind. Also die USA haben ja jahrzehntelang auch eine politische Rolle übernommen. Sie sind der Vermittler im Nahostkonflikt. Das ist auch heute noch so.
Gewesen.
Ich glaube immer noch, der israelische-palästinensische Konflikt wird ohne die Palästinenser nicht laufen. Dennoch bin ich der Meinung, die Europäer könnten eine viel stärkere Rolle haben, aber nicht eine alleinige Rolle. Aber nicht ohne die Amerikaner, das glaube ich nicht.
Okay, lass mal Frau Amadal mal kurz dazwischen. Ja.
Also ich wollte tatsächlich die USA ins Spiel bringen und sagen, wenn Netanyahu das tatsächlich schafft, die Demokratie abzuschaffen, dann wird es nicht ohne weiteres mit der US-amerikanischen Unterstützung rechnen können. Und das ist tatsächlich in der israelischen Diskurs zurzeit ziemlich stark ins Gespräch, weil die Israelis oder die Linkszionisten und das Alt-Establishment weiß genau, und sogar auch Netanyahu selbst, wissen genau, dass ohne die Unterstützung der Amerikaner wird Israels nicht auf Dauer nicht überleben können. Ich weiß nicht, inwieweit China spät in der Zukunft eine Rolle spielen wird, aber zurzeit wissen die Israelis um die Notwendigkeit der Unterstützung der Amerikaner, und dazu kommt auch die amerikanischen Juden, die auch sehr, sehr, sehr kritisch die Entwicklung in Israel beäugen zurzeit.
Ja, aber das spricht eben alles dafür, dass da ohne die Amerikaner auch in der Zukunft nicht viel laufen wird. Und Sie haben es ja gerade angesprochen, Frau Amadal, alleine die Sicherheitstechnik im militärischen Bereich zum ganz großen Teil kommt die eben aus den USA. Und ich möchte mal die These wagen, wenn sich jetzt Israel so zu einer, was weiß ich, Diktatur entwickeln würde, ich würde mal sagen, davor gibt es noch ein ganzes Instrumentarium, das insbesondere die Amerikaner hätten, dies zu verhindern. Und ich bin auch ganz sicher, dass sie diesen Einfluss auch geltend machen würden. Und dann kommt eben noch die politische Lobby in den USA dazu, die zwar konservativ ist, also es sind das Conservative-Judentum ist das, aber die auch an einem demokratischen Israel interessiert sind.
Mhm. Markus Bickel.
Ich glaube, die Rolle der USA können wir nicht überschätzen. Die werden für eine Lösung der Konflikte im Nahen Osten weiter notwendig bleiben. Aber trotzdem sind sie auf dem Rückzug, und ich glaube, die Vereinigten Arabischen Emirate werden bis zu dem Zeitpunkt, wo Saudi-Arabien auch tatsächlich ein Normalisierungsabkommen mit Israel schließt, immer wichtiger werden. Und wir sind hier nicht da, den Konfliktparteien vor Ort Ratschläge zu erteilen. Aber ich glaube, die palästinensische Führung täte auch gut daran, ihre Beziehungen zu den Emiraten auszubauen, wegen des Geldes, was es dort gibt, und wegen der guten Beziehungen der Emirate seit den Abraham-Abkommen mit der israelischen Regierung. Also die Vereinigten Arabischen Emirate werden wichtiger. Auch die haben sich dem Iran angenähert. Und letztlich glaube ich wirklich, das ist, was ich nach vielen Jahren in Nahost erlebe, die westliche Diplomatie, die wir hier darüber sprechen, hängen noch so sehr in diesem Oslo-Zwei-Staaten-Lösung-Raster fest. Es ist ein anderer Nahe Osten und es ist auch ein anderes Israel-Palästina. Und die große Angst der israelisch-jüdischen Bevölkerung, nicht mehr die Mehrheit im eigenen Land zu haben, macht da auch einen Druck aus, wofür es noch keine Lösung gibt. Heute leben in dem Raum zwischen Mittelmeer und der jordanischen Grenze ungefähr gleich viele Juden und Araber, 7 bis 8 Millionen jeweils auf der Seite. Und wie das demokratisch friedlich gelöst werden kann, ist, glaube ich, die One-Billion-Dollar-Frage.
Oder eine politische Frage.
Sie ist immens politisch, natürlich. Politisch, ja, aber wie wollen Sie das politisch lösen, wenn es auf keiner Seite Interessen gibt? Auf israelischer Seite gibt es das Interesse zurzeit nicht, weil jeder Tag ohne Friedensschluss mit den Palästinensern mehr Siedlungen erlaubt, das Land größer macht und Israel nicht unbedingt schwächer. Und auf palästinensischer Seite gibt es ziemlich viel Verzweiflung.
Also jetzt geht in Richtung Lösung, weil ich möchte gerne an dem anknüpfen, was Herr Bitti gesagt hat. Nein, Ratschläge geben wir nicht, aber die Palästinenser. So, die Abraham-Abkommen, und das ist auch immer meine Position gewesen, ein nächster Schritt könnte sein, dass man schaut, wie können denn die Palästinenser an Bord kommen? Bisher legen die sich nur beleidigt zurück und sagen, ja, wir sind da außen vor, was haben wir damit zu tun? Das ist ein Stich in unseren Rücken. Leider so auch die israelische Linke, die hat auch die Abraham-Abkommen links liegen lassen. Und die deutsche und europäische medienpolitische Landschaft. Ja? Man bleibt zurückhaltend, weil die armen Palästinenser. So, ich meine, man muss mit diesen Abraham-Abkommen offensiv umgehen und zum Beispiel schauen, wie können denn die Palästinenser an Bord kommen, da auch mit den Palästinensern reden. Und da könnten die Europäer eine große Rolle spielen. Also zum Beispiel wären doch trilaterale Projekte denkbar im Bereich Energie, im Bereich Klima, im Bereich Wasser, wo man sagt, okay, wir fördern jetzt diesen, wir unterstützen diesen Prozess der Abraham-Abkommen und der Annäherung. Wir reden mit den Palästinensern, legt euch doch nicht beleidigt zurück, sondern wir zum Beispiel, wir kommen auch mit Programmen, auch finanziellen Programmen und so weiter und unterstützen diesen Prozess, aus dem dann aus trilateralen, multilaterale sozusagen Programme und Prozesse werden könnten. Also sozusagen im Sinne von wirtschaftlicher Bewegung, wie ist ja auch wichtig für die palästinensische Seite. Also das ist so, was wäre meinetwegen, das ist meines Erachtens eine Richtung, die sehr konstruktiv nach vorne eben ist.
Also eine trilaterale Geschichte. Wie verträgt sich das mit der, und jetzt sind wir ja mal in Europa und vielleicht auch in Deutschland, mit der deutschen Staatsräson, die die Sicherheitsinteressen Israels vertritt, also wichtiger Teil des Wertekanons hier. Wie verträgt sich das mit möglicherweise klaren Worten, die gegenüber der Regierung Netanjahu gesagt werden müssen, so wie in der EU klare Worte gefunden wurden gegenüber Warschau und Budapest?
Ich glaube, seitens der EU und seitens der deutschen Regierung wurden die letzten 30 Jahre vor allem Worthülsen gefunden, was die Aufrechterhaltung des Oslo-Friedensprozesses anbelangt. Also da ist ja kein Wort aus Brüssel gedeckt mit Sanktionen bei völkerrechtswidrigen Handlungen. Und die gab es durch Israel, die gab es übrigens auch durch die Hamas. Der Beschuss zivilen Gebietes in den Gaza-Kriegen durch Hamas ist auch zu kritisieren. Es geht darum, diesen 1993 so hoffnungsvoll begonnenen Prozess, den kann man nur wiederbeleben auf Grundlagen von Gleichheit für alle Menschen, die auf diesem Gebiet leben. Und das ist ein sehr schwierig umzusetzender Prozess. Aber wenn wir von Werten sprechen, die eine Lösung begleiten müssen, dann ist es, glaube ich, Gleichheit zwischen den beiden Bevölkerungsgruppen. Drum ist Ihr Appell, Frau Amadahl, nach einer politischen Lösung auch gewisse Weise eine Antwort auf diese wirtschaftliche Entwicklung. Bundeswirtschaftsminister Habeck hat ja auch einen wirtschaftlichen Impuls bei seiner Reise nach Israel 2022 gefordert. Aber das schließt nicht mit dieses Gleichheitsprinzip ein. Das rein Wirtschaftliche ist den Palästinensern zu wenig.
Ja, aber indem man immer alles will, bekommt man nichts. Das ist ja leider die Situation der Palästinenser, nicht? Und ich glaube aus der Beobachtung, wie Sie auch, der jahrzehntelangen Beobachtung, dass es Zwischenschritte geben wird. Und wo das am Ende endet, wissen wir auch nicht. Ich bin der Überzeugung, eben nicht mehr bei der strikten Trennung, wie es Oslo vorgesehen hat, vielleicht an einer moderierten Lösung. Und wenn ich von Wirtschaftspolitik und Wirtschaftskooperation spreche, dann geht es mir einfach darum, im Grunde auch zu politisieren. Also wegzukommen von der gewaltförmigen Auseinandersetzung, hinzukommen zu der friedlichen Kooperation, was ja auch immer vertrauensbildend ist. Also natürlich habe auch ich die politische Lösung, die am Ende stehen muss, im Kopf. Aber es zeigt sich ja oft, nicht zwangsläufig, aber oft, dass wenn man die im Kopf hat und natürlich auch immer wieder darauf hinweist, sagt, das, was wir dazu beitragen können, zum Beispiel klimapolitische, energiepolitische Programme, die wir mit verschiedenen Partnern der Region auflegen oder wo wir einen Prozess, der bereits existiert, unterstützen, das bringt etwas in Gang, was dann vielleicht auch wieder bei der politischen Lösung landet. Also um das sehr deutlich zu sagen, nicht? Es geht, die kann man nicht ausschließen. Irgendeine wird es in der Form geben müssen. Aber die Frage ist, wenn man beim Staat anfängt, den es nicht gibt, bisher gibt es gar nichts. Aber die Sinenz, das war ja oft, womit sie gescheitert
Lassen
sind.
Wir nochmal die Historikerin hören, Frau Tamara. Ja, Moment. Darf ich kurz ein kleines bisschen Frage mit einflechten? Der Staat Israel wurde ja gegründet als Antwort auf den europäischen Antisemitismus und die Vernichtung der Juden durch Hitler Deutschland. Ist diese historische Bürde tatsächlich immer noch ein Hindernis, klarere Worte auszusprechen gegenüber der Regierung in Israel?
Definitiv. Also das ist auch, ich bin jetzt nur halb deutsch und deswegen kann ich nur halb dazu was sagen. Aber ich meine nur, es ist definitiv der Fall, dass die deutsche Regierung diese Verpflichtung und Verantwortung hat. Und ich meine, das sei gut so. Aber die Frage ist letztendlich, ob man damit Israel hilft und dem jüdischen Staat hilft, am Leben zu halten, weil es wahrscheinlich nicht der Fall sein wird. Irgendwann erleben wir hier in einer Situation, dass die Europäer und Deutschland an der Spitze auch Israel fast Blankoscheck gibt, weiterzumachen, was nicht von Dauer sein kann. Weil wenn die Okkupation und die Militarisierung und die Palästina-Frage so bleiben, wie sie jetzt sind, dann haben Rechtszionisten und Neozionisten immer mehr Macht, um ihren Interessen zu vertreten und auch umzusetzen.
Aber die Deutschen sind die Falschen.
Herr Bickel darf jetzt bitte.
Ich glaube, Teil der politischen Lösung muss ein Ende der Besatzung sein. Da braucht es keinen Olaf Scholz dazu, das zu sagen. Das steht in internationalen Resolutionen der Vereinten Nationen. Und ohne Ende der Besatzung keine politische Lösung. Genau, da beginnt die Politik. Und darum sage ich ja seit 30 Jahren Worthülsen aus Brüssel und aus Berlin.
Aber wir, und da habe ich eine völlig andere Meinung als die anderen beiden Diskutanten hier, wir als Deutsche sind absolut die Falschesten, die hier an der Stelle irgendwelche Sanktionen fordern sollten. Wir sind sehr deutlich gewesen, und das finde ich auch richtig, was die Demokratieentwicklung betrifft. Da stehen wir an der Seite der Demokratie und des Rechtsstaates und derer, die dafür kämpfen. Wir sind, so sagt die Bundesregierung, für eine Zwei-Staaten-Lösung. Ich bin der Meinung, hier könnte man öffnen oder müsste man eigentlich öffnen, auch wie die Europäer müssten das tun, zu sagen, wir wollen wir treten für einen friedlichen demokratischen Austausch zwischen Palästinensern und Israelis ein. Ich glaube aber, bei der Frage Sanktionen zum Beispiel, halte ich für völlig kontraproduktiv. Fände ich auch völlig falsch, dass ausgerechnet die Deutschen das mit unserer Geschichte fordern. Man muss doch auch sehen, das würde von der Rechten in Israel sofort instrumentalisiert werden. Ja, auch die Europäer würden sich damit überhaupt keinen Gefallen tun. Insofern, klar, das sieht etwas hilflos aus, aber wir können da relativ wenig machen. Das ist meine Meinung. Wir können reden, wir können Dialog führen, wir können uns an den Realitäten vor Ort orientieren, für demokratische Lösungen eintreten. Aber ich halte in dieser Frage für Sanktionen zum Beispiel, die man verhängt, also Boykott, BDS, das lehne ich völlig ab.
Lassen Sie mal einen Blick in die Zukunft versuchen oder Gefühle dazu äußern, vielleicht auch Hoffnung. Die israelische Gesellschaft ist ja unglaublich komplex, war schon immer sehr bunt, was Lebensweisen angeht, Ideologien, Herkunft und so weiter. Der französische Philosoph Bernard-Henri Lévy hat gesagt, es ist genauso alt wie Israel, nämlich Jahrgang 48, der sagt, ich zitiere mal, diese großartige Zivilgesellschaft ist das schlagende Herz Israels. Besteht also Hoffnung, Frau Amadal?
Ja, also ich gebe zu, das ist eine sehr, sehr pluralistische Gesellschaft und auch sehr, sehr interessant, intensiv zu erleben. Aber die Frage ist, ob diese Gesellschaft von Dauer mit diesen Bedingungen leben kann. Es wird immer enger und dicht besiedelte, hohen Lebenskosten. Das ist ein bekanntes Thema. Es gibt den Duell zwischen Säkularen und Orthodoxen, die Zionisten und Nicht-Zionisten. Also es ist viel, viel zu gespalten, als das von Dauer sein kann. Also das ist meine Befürchtung. Aber es ist sehr intensiv und sehr interessant. Und wenn man dort nicht leben muss, kann man auch als faszinierend bezeichnen.
Markus Bickel und Kerstin Müller, Sie haben beide in Tel Aviv gelebt, das schlagende Herz Israels. Wie empfinden Sie es und mit welchen Hoffnungsgefühlen? Herr Bickel zunächst.
Ich halte mich da an meine demokratischen Freunde in Tel Aviv, die sagen, Faschismus und Theokratie werden nicht siegen. Und ich glaube, so wird es sein. Und die nächsten Jahre werden holprig bleiben, aber daran halte ich mich, da bin ich zumindest optimistisch.
Kerstin Müller.
Also ich habe auch sehr gerne dort gelebt. Ich würde auch jederzeit wieder dort leben wollen. Es gibt Gefahren und Risiken für diesen jüdisch-demokratischen Staat, aber ich bin auch eher optimistisch. Und ich glaube, dass es auch eine große Chance ist, den Konsens neu zu definieren. Wie soll dieser jüdisch-demokratische Staat in der Zukunft aussehen? Wie will er mit seinen Nachbarn, den arabischen Nachbarn, aber auch den Palästinensern leben? Es ist ein Aufbruch und ein Umbruch. Und der bietet, wie wir wissen, alle Chancen. Es kann in alle Richtungen gehen, aber ich bin auch hoffnungsvoll, dass es in die demokratische Richtung gehen wird, weil diese Kräfte stark sind.
Kerstin Müller von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, eine Ostexpertin. Sie diskutiert im Wortwechsel von Deutschlandfunk Kultur mit Markus Bickel, dem Journalisten und ehemaligen Ostkorrespondenten. Table Media ist seine Redaktion aktuell, und mit Tamar Amar-Dahl, der israelisch-deutschen Historikerin. Danke Ihnen allen für die angeregte Diskussion und Ihnen, meine Damen und Herren, für Ihr Interesse an unserer Sendung Wortwechsel.